Willkommen zu Schnuller Strand und Sticky Rice, dem Podcast für alle Eltern, die mit ihren kleinen Entdeckern ins sonnige Thailand reisen wollen.
Wir sind Mamas, die ihre Erfahrungen, besten Tipps und ehrlichsten Geschichten über das Reisen in Thailand mit Kindern teilen.
Macht euch bereit für jede Menge Spaß und wertvolle Infos, die eure Reise unvergesslich machen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnuller Strand und Sticky Rice. Heute mit
Niki,
Claudi
und Julia.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um das Thema Sonnenschutz für Kinder in Thailand.
Mega wichtig und vor allem echt eins der vielen Hauptthemen beim Thema Thailandreise mit Baby oder Kind. Als Eltern steht man da irgendwie echt doof da, wenn man vor der Reise in der Drogerie einkaufen möchte. Welche Sonnencreme nimmt man fürs Baby, welche fürs Kind, welcher Sonnenhut? Und reicht das wirklich alles bei 34 Grad und praller Sonne?
Am Ende dieser Folge kennt ihr nicht nur unsere liebsten Sonnencremes, ihr wisst auch, welche verschiedenen Möglichkeiten außer Sonnencreme es noch gibt, eure Kinder vor UV-Strahlung zu schützen, worauf ihr beim Kauf verschiedener Mittel auch vor Ort achten könnt und wie ihr den täglichen Sonnencreme-Kampf überlebt oder auch nicht, bleibt spannend. Also Sonnenhut auf, Ohrenspitzen, wir starten direkt rein. Claudi, Niki, warum ist Sonnenschutz gerade in Thailand denn eigentlich überhaupt so wichtig?
Na, in Thailand ist die Sonne viel stärker als bei uns und wenn es mal bewölkt ist, also UV-Strahlen kommen ja trotzdem durch und die können die Haut schnell schädigen, besonders Kinderhaut ist da super empfindlich und ein Sonnenbrand tut nicht nur weh, sondern kann der Haut auch langfristig schaden. Deshalb gilt, in Thailand ist Sonnenschutz ein Muss.
Zusätzlich sind vor Ort ja auch noch erschwerte Bedingungen. Super hohe Luftfeuchtigkeit, man schwitzt sehr viel, ist gegebenenfalls oft im Meer oder im Pool, duscht gefühlt 8-mal täglich und die Haut macht da richtig viel mit und der Sonnenschutz dann eben auch. Was sagt ihr denn zum Thema mineralisch oder chemisch? Welche Art von Sonnenschutz ist besser für Kinder und welcher Lichtschutzfaktor ist nötig?
Die mineralischen Sonnencremes wirken wie kleine Spiegel auf der Haut, also sie reflektieren die Sonne einfach weg. Die schützen sofort, sind super verträglich und deshalb top für Babys und Kids. Der Nachteil ist nur die weißen Flecken und sie fühlen sich manchmal ein bisschen dicker an.
Wobei manchmal ein bisschen dicker echt ein bisschen untertrieben ist. Ich habe bei manchen mineralischen Sonnencremes immer das Gefühl, ich schmier da Zinksalbe rauf. So dick ist das von der Struktur her.
Ja, und die chemischen Sonnencremes, die ziehen halt ein, die brauchen aber rund 20 Minuten, bis sie wirken. Sie sind oft leichter aufzutragen, aber können sensible Haut reizen. Und manche Inhaltsstoffe stehen in der Kritik. Also für Thailand am besten finde ich ein mineralischer Sonnenschutz und mit Lichtschutzfaktor mindestens 50. Ohne Parfüm am besten und ohne Nanopartikel. Das ist dann auch noch rifffreundlich.
Ja, meine Familie und ich, das habe ich in vergangenen Folgen schon mal erwähnt, wir sind Team Luxushaut. Das heißt, unsere Haut ist sehr empfindlich. Die zickt schnell rum, die wird schnell rot, die juckt, die reagiert und verträgt irgendwie gar nicht so viel. Ich für mich habe Jahre gebraucht, bis ich die perfekte Sonnencreme gefunden habe, bei der ich nicht mit Sonnenallergie reagiere. Und bei meinen Kindern ist das leider ähnlich. So gern ich bei den Inhaltsstoffen auch auf korallenfreundlich und Co. achten wollen würde, ist das bei uns aber gar nicht drin, weil bei uns die Kriterien einfach anders sind. Von daher mein Tipp, egal ob mineralisch oder chemisch, man muss es einfach ausprobieren.
Wir nutzen Sonnencreme mit organischem, also chemischem UV-Filter mit Lichtschutzfaktor 50. Ich versuche mich da so gut wie es geht zu informieren, also welche organischen UV-Filter man unbedenklich nutzen kann. Und ich achte auch drauf, dass das Produkt bei Ökotest gut abgeschnitten hat. Auch wir als Eltern nutzen Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Ihr habt ja eben auch schon korallenfreundlich angesprochen. Ich achte da tatsächlich drauf, also dass es eine Sonnencreme ist, die ozeanfreundlich ist. Was hat's damit eigentlich auf sich? Inzwischen gibt es Untersuchungen, dass manche chemischen UV-Filter schädlich für die Meereswelt sind, insbesondere eben für die Korallenriffe. Beim Schwimmen gelangt die Sonnencreme ins Wasser, aber eben auch wenn man nicht schwimmt, also zum Beispiel beim Duschen, über das Abwasser. In manchen thailändischen Nationalparks, zum Beispiel rund um Koh Samilan oder Koh Surin, aber auch um Koh Phi Phi ist übrigens rifffreundliche Sonnencreme mittlerweile echt ein wichtiges Thema. Seit 2021 gilt dort nämlich ein Verbot von Sonnenschutzmitteln mit bestimmten chemischen Inhaltsstoffen, Wirkstoffen, die die Korallenriffe schädigen können. Zum Beispiel Oxybenzon, Octinoxat oder Butylparaben. Wer gegen das Verbot verstößt, muss übrigens auch mit Geldstrafen von bis zu 100.000 Baht rechnen.
Ach krass, das sind dann umgerechnet etwa 2.500 Euro?
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das vor Ort dann tatsächlich kontrolliert wird. Als ich im März das letzte Mal im Marine-Nationalpark rund um Koh Phi Phi war, da hat niemand eine Sonnencreme-Kontrolle oder sowas bei uns gemacht. Aber es schadet sicher nicht, wenn man grundsätzlich auf diese Stoffe eben in den Regionen auch verzichtet. Auf Sonnencremes steht manchmal ja auch rifffreundlich oder sowas ähnliches drauf. Hinweis dazu, der Begriff ist nicht geschützt und es lohnt sich auf jeden Fall, die Inhaltsstoffe quer zu checken, wenn einem das wichtig ist, um dann eben nicht versehentlich doch ein falsches Produkt sozusagen zu kaufen. Apropos falsches Produkt kaufen, in Thailand gibt es auch einige Marken, die als rifffreundlich gekennzeichnet sind. Die kann man dann zum Beispiel bei Watsons oder Boots kaufen. Aber die Auswahl kann auch je nach Ort sehr schwanken. Deswegen bietet sich's auf jeden Fall an, eine geeignete und vorher ausprobierte Sonnencreme von zu Hause mitzubringen.
Ja, same, same.
Abgesehen davon hört man ja immer auch wieder zwei Dinge. Die Sonnencreme soll vor Ort viel teurer sein als hier. Und dieser ominöse Whitening-Effekt. Wie steht ihr denn dazu? Kauft ihr trotzdem Sonnencreme vor Ort? Und wenn ja, worauf achtet ihr beim Kauf vor Ort?
Also, ja, Sonnenschutz gibt es natürlich auch vor Ort, auch für Kinder. Allerdings eher in Läden wie Watson oder Boots, weil im 7-Eleven ist die Auswahl sehr begrenzt. Und das Thema, finde ich, wird oft aufgebauscht. Aber also ganz ehrlich, Sonnencreme ist nicht viel teurer als wie in Deutschland. Weil kauft man bei uns zum Beispiel die Eigenmarken vom DM oder Rossmann, da sieht man zwar einen Preisunterschied, aber insgesamt liegen die Preise nicht dramatisch höher als in Deutschland.
Das ist auf Mallorca übrigens anders. Da zahlt man dann gut 18 Euro für eine Flasche Nivea-Sonnencreme.
Was?
Ja. Selbst erlebt.
Und zum Thema Whitening-Effekt, das ist meistens nur Marketing. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen.
Beim Whitening-Effekt muss man ja auch unterscheiden, je nach Inhaltsstoffen. Es gibt diese Produkte mit Sofort-Aufhell-Effekt. Der ist dann aber auch nur durch weiße Pigmente herbeigeschummelt, also Zink und so weiter. Und dann gibt es wirklich aufhellendes Gedöns wie Niacinamid oder Vitamin C, was bei uns in Deutschland ja inzwischen auch in vielen Gesichtscremes zu finden ist, um zum Beispiel Pigmentflecken aufzuhellen. Generell sollte man aber natürlich bei Begriffen wie Whitening, Brightening oder Lightening auf Verpackungen lieber mal gegenchecken, aber verteufeln muss man das überhaupt nicht.
Da möchtest du dich bräunen und kommst als Schneemann wieder zurück. Also mein Tipp, wir nehmen immer unsere gewohnte Produkte von zu Hause mit. Das sind zum Beispiel Sachen von Paddy Protect. Und wir wissen halt einfach, dass sie gut verträglich ist. Und falls die Flasche doch mal leer wird, dann kaufen wir lieber vor Ort, als wie ganz ohne dazustehen.
Wir bringen auch unsere Sonnencreme aus Deutschland mit. Eigentlich auch aus den oben genannten Gründen, also Verträglichkeit und Inhaltsstoffe.
Ich glaube, diesbezüglich sind wir uns alle einig.
Kleiner Tipp noch für alle, die länger unterwegs sind und trotzdem nicht auf die bewährte Sonnencreme von zu Hause verzichten möchten. Wir haben beim letzten Mal nach der Ankunft in Bangkok circa die Hälfte unserer Sonnencreme- und Moskitospray-Flaschen per Paket an eine Unterkunft geschickt, in der wir ungefähr nach der Hälfte der Zeit waren. Der Versand war relativ günstig und auf jeden Fall auch günstiger, als diese Mehrkilos bei Inlandsflügen als Gepäck zu bezahlen sozusagen. Und der Hauptgrund war eigentlich, dass wir es nicht rumschleppen müssen. Also einfach zur Post gehen, Verpackungsmaterial gibt es dort.
Das ist ein guter Tipp für unseren nächsten dreimonatigen Urlaub.
Ja, genau.
Was mache ich eigentlich als Elternteil, wenn mein Kind es hasst, eingecremt zu werden? Da werden ja Tricks gezeigt von mit Pinsel auftragen oder einen Roll-on-Sonnenschutz zu benutzen. Was sind denn eure Tricks?
Ja, schwierig. Ich muss sagen, unsere Kinder sind Hautcremes gewöhnt, deswegen gibt es da zum Glück nicht so viel Diskussion. In der Kita bin ich total Fan von diesen Roll-on-Sticks und generell gilt immer, bezieht die Kinder mit ein. Die sind unglaublich kompetent, natürlich je nach Alter. Aber so Sonnencreme aufmachen, auf die Haut auftupfen, vielleicht sogar selber verreiben, das machen die eigentlich alles total super und total gerne und wir Erwachsenen unterstützen da eigentlich nur. Wichtig ist mir auch immer, ins Gespräch zu gehen und zu erklären, dass bei Sonnencreme kein Nein akzeptiert wird. Das ist keine Option. Genauso wie beim Mückenschutz, beim Zähneputzen oder beim Impfen. Wobei das Impfthema eventuell nochmal eine ganz eigene Folge wert ist.
Ja, genau, das Impfthema. Vor dem drücken wir uns irgendwie. Also bei uns gilt auch Sonnenschutz, genauso wie Moskitospray und wie du schon gesagt hast, Niki, Zähneputzen und so weiter sind bei uns auch nicht verhandelbar. Aber ich fühle es total, denn manchmal habe ich auch das Gefühl, ich creme einen glitschigen Aal oder Schlange oder so ein, die sich winden, jammern und mit jeder Bewegung am Strand noch ein bisschen mehr Sand ins Getriebe kommt und mit dieser Sonnencreme sich vermischt. Also ich liebe es auch.
Also Sand und Sonnencreme, das ist krasse Kombi.
Ja, mein absoluter Endgegner.
Ja.
Aber trotzdem, kein Sonnenbrand ist es wert, diese Diskussion eben auch nicht zu führen. Und wir behelfen uns da dann meistens auch so pragmatisch es eben geht, möglichst langes UV-Shirt anziehen, vielleicht sogar eine lange UV-Hose, eine Mütze mit Nackenschutz. Und dann sind es ja auch gar nicht mehr so viele Stellen, an die die Creme ran muss. Also dann geht's relativ zackig. Win-win für alle sozusagen. Kind ist schneller durch die Eincreme-Hölle durch und wir Eltern danken es auch. Die UV-Schwimmklamotten eignen sich ja eigentlich auch eher nur am Pool oder am Strand. In der Stadt setzen wir auch eher auf leichte Kleidung. Da müssen die nackten Körperstellen halt eingecremt werden. Niki, du kennst dich da doch aus. Man hört ja immer wieder, dass zum Beispiel Wolle-Seide auch einen hohen natürlichen Sonnenschutz hat. Was ist denn da eigentlich dran?
Ja, also UV-Badekleidung ist meistens aus Polyester, von daher super zum Schwimmen, aber vielleicht nicht so die gute Wahl für den City-Trip. Es gibt aber noch viele weitere Stoffe, die vor der Sonne schützen. Da geht es dann um die Gewebedichte und um die Art der Verarbeitung. Du hast ja gerade schon gesagt, Wolle-Seide ist eine Möglichkeit. Da muss ich aber sagen, bevor man sich vor dem Thailand-Urlaub mit diesen super tollen, aber super teuren Wolle-Seide-Stücken eindeckt, gerade für die Kleinen, sollte man das vielleicht lieber zu Hause einmal Probe tragen. Es ist nämlich ziemlich doof, wenn das Kind eine Wollallergie hat und das dann erst im Urlaub auftritt. Ich spreche da leider aus Erfahrung, wir haben das durch. Was gibt's noch? Leinen, Hanf und auch Baumwolle können zum Beispiel auch UV-Werte von 10 bis 50 haben. Besser ist aber wirklich richtige UV-Kleidung, zum Beispiel nach Standard 801.
Aber was versteht man denn unter 801 Standard? Oder was ist der Unterschied zu UV-50?
Es gibt diverse Testmethoden, die von akkreditierten Testinstituten durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass Textilien einen sinnvollen UV-Schutz bieten. Da kann man zum Beispiel das Hohenstein-Institut nennen. Das ist immer so das bekannteste. Viele von diesen Testverfahren der Kleidung finden im trockenen und ungedehnten Neuzustand statt. UV50 oder UPF50 heißt eigentlich nur, dass in diesem Zustand, also trocken und neu und ungedehnt, nur ein Fünfzigstel der Strahlung durchkommt. Der UV-Standard 801, das ist ein besonders strenger Teststandard, bei dem quasi der Worst Case getestet wird. Die Kleidung wird da unter realen Bedingungen beansprucht, gealtert, nass und eben auch im gedehnten Zustand. Ein paar Marken, die man da nennen kann, sind zum Beispiel Thibaut, Lessig oder auch Ernstings Family. Die haben oft UV-Kleidung nach Standard 801. Das findet man dann entweder im Nacken bei diesen Etiketten oder auch innen, da wo die Waschanleitung im Etikett drin ist.
Okay, dann muss ich wohl meine Badesachen aussortieren gehen. Juli, wie schaut es denn bei dir aus?
Mein Kind trägt am Strand oder Pool eigentlich auch durchgehend ein langes UV-Shirt. Wir haben auch lange UV-Hosen, aber die nutzen wir eigentlich hauptsächlich dann, wenn wir auf dem Wasser Aktivitäten machen, also Kajak fahren oder sowas. Außerdem haben wir eine UV-Mütze mit Nackenschutz und ich selbst habe inzwischen im Meer auch meistens ein UV-Shirt an, beim Schnorcheln und Kajaken eigentlich immer, aber mittlerweile auch beim Planschen mit dem Kind. Ich finde, die Sonne knallt ja doch ganz ordentlich und gerade im Wasser merkt man eben auch nicht so schnell, wie heiß es ist oder wie stark die Sonne auch strahlt. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Wasseroberfläche die UV-Strahlung nochmal reflektiert. Und sag mal, gibt's nicht sogar Wasserschuhe mit UV-Schutz für Kinder?
Ja, es gibt Badeschuhe von Slipstop oder auch so Badesocken. Die sind nochmal ein bisschen weicher, von Dukies.
Also quasi einmal komplett in UV-Kleidung eingehüllt.
Aber mal ehrlich, was macht man eigentlich zur knalligen Mittagssonne? Einfach weiter planschen oder doch lieber Pause im Schatten?
Ein Hoch auf kleine Kinder und Mittagsschlaf, da erübrigt sich die Frage dann nämlich. Ansonsten würde ich nach dem Mittagessen immer eine Schatten- oder sogar eine Pause drinnen im Zimmer einlegen. Ein bisschen chillen, was lesen, Gesellschaftsspiele, was malen, je nach Alter eben.
Und Claudi, du hast vorhin, glaube ich, auch gesagt, ne, man kann ja auch im Schatten sogar schnell einen Sonnenbrand bekommen. Abgesehen davon denke ich immer, welches Kind, was mobil ist, hält sich wirklich auch permanent im Schatten auf. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist das quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Auch wenn wir natürlich schon drauf achten. Aber allein, wenn man nur ein bisschen vorne im flachen Wasser planscht oder die Kinder mit dem Eimer Wasser an den Platz holen, um da ein bisschen im Schatten zu matschen, läuft man doch auch immer wieder durch die starke Mittagssonne dann durch. Wenn wir in der Stadt unterwegs sind, haben wir manchmal schon auch einen kleinen Regenschirm genutzt, so einen Knips, mit dem man ein bisschen Schatten spenden kann, zum Beispiel als das Kind noch in der Trage war. Oder manchmal hat das Kind dann auch schon selbst den Schirm getragen, wenn wir halt irgendwo lang gelaufen sind, wo einfach weit und breit kein Schatten war.
Oh, ein Hoch auf die Kids Clubs.
Ja.
Wie ist es eigentlich mit Sonnencreme und Mückenschutz? Was kommt zuerst? Ich vergesse es nämlich immer und immer wieder, Julia. Bitte kläre mich nochmal auf.
Ja, also erst die Sonnencreme. Dann warten und ja, es können mitunter die längsten 20 bis 30 Minuten des Tages werden und dann kommt der Mückenschutz. Warum ist es so? Die Sonnencreme zieht erst ein und dann kommt der Moskitoschutz drüber, der ja in der Regel einen für Moskitos unangenehmen Geruch in die Luft abgibt. Und der ist quasi nicht mehr oder kaum mehr vorhanden, wenn man ihn unter der Sonnencreme aufträgt. Übrigens sollte man sich auch eine halbe Stunde, bevor man ins Wasser geht, eincremen, damit die Sonnencreme gut einziehen kann. Zumindest ist es so bei organischen, also chemischen UV-Filtern. Wie ist denn das bei mineralischen Filtern? Da ziehen die Cremes ja nicht ein in die Haut.
Genau, das sagte Claudi vorhin schon. Bei mineralischem Sonnenschutz ist es so, dass der direkt wirkt, also direkt beim Auftragen, weil er eben oberflächlich auf der Haut bleibt und nicht einziehen muss. Deshalb kann man ihn eigentlich direkt vorm Schwimmen auftragen. Und deswegen ist es auch bei mineralischem Sonnenschutz so wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Erst die mineralische Sonnencreme und dann oben drüber den Mückenschutz. Ansonsten hat der Mückenschutz überhaupt keine Chance zu wirken.
Wie oft cremt ihr eigentlich tagsüber nach?
Ja, im besten Fall alle 2 bis 3 Stunden, glaube ich. Ansonsten halt je nach Tagesaktivität. Wenn man viel unterwegs ist und viel schwitzt, dann natürlich öfter. Wenn man im Wasser war, dann direkt nachschmieren. Kinderhaut ist halt super empfindlich, gerade bei starker Sonne wie in Thailand. Sie hat nur ganz wenig Eigenschutz. Bei heller Haut sind das zum Beispiel nur 5 bis 10 Minuten, bevor man einen Sonnenbrand bekommen kann. Wenn man dann zum Beispiel Lichtschutzfaktor 50 benutzt, ist die Haut ja theoretisch 50 mal länger geschützt, also etwa 5 bis 8 Stunden. Theoretisch, weil in der Praxis schwitzen die Kinder, planschen im Wasser und werden dann von uns Eltern hinterher auch noch mit einem Handtuch trocken gerubbelt und dann geht der Sonnenschutz eben nach und nach wieder verloren. Deshalb lieber öfter und gut nachcremen und vor allem immer direkt nach dem Baden oder nach dem Abtrocknen. Aber man muss auch immer sagen, nachcremen verlängert die Schutzzeit eben nicht. Also man fängt dann nicht wieder bei Null an, sondern nachcremen stellt den Schutz nur wieder her.
Wir machen das auch immer nach Bauchgefühl.
Wichtig ist übrigens ja auch, dass man die Sonnencreme abends auf jeden Fall gut runterwäscht. Also mit Duschgel oder Seife oder sowas. Ergibt sich eigentlich ja meistens ohnehin von selbst, weil man nach Strand oder Pool sowieso duscht. Aber man ist ja auch nicht nur am Strand unterwegs. Also wenn das Kind auf dem Rückweg ins Hotel einschläft, aber noch Sonnencreme und Moskitospray vom Tag drauf hat und verschwitzt ist, kennt ihr das? Wenn man dann weiß, wenn man das Kind jetzt weckt, um es noch abzuduschen, dann startet die Party bis Mitternacht.
Ja, bei uns würde in dem Fall die abendliche Dusche dann definitiv ausfallen.
Bei uns auch. Wir nehmen dann einen Waschlappen her, um zumindest den groben Dreck und Schweiß eben auch ein bisschen abzuwaschen.
Ja, und dann morgens lieber umso gründlicher einmal duschen und dann eben auch gut pflegen. Apropos pflegen, was sagen wir denn zu Kokosöl, also so als Sonnenschutz? Weil das wird ja auch immer wieder so ein bisschen als der Geheimtipp verkauft.
Also Kokosöl ist generell erstmal ein natürlicher Alleskönner. Es riecht halt gut, macht die Haut weich und hilft gegen trockene Stellen. Und das fühlt sich sehr angenehm an. Aber als Schutz vor Sonnenstrahlen taugt es leider nichts. Weil Kokosöl hat einen Lichtschutzfaktor von etwa 4 bis 7. Also das reicht vielleicht für einen kurzen Aufenthalt im Schatten in Deutschland. Aber für die starke Sonne in Thailand also absolut nicht. Kinderhaut kann dort schon nach 10 bis 15 Minuten ungeschützt verbrennen. Und ein Lichtschutzfaktor von 4 oder 5 schützt kaum. Das ist wie ohne Schutz in der Mittagssonne stehen. Ein Sonnenbrand ist da praktisch vorprogrammiert.
Ja, auch ein schönes Thema. Sonnenbrand oder auch Sonnenallergie. Was tun wir denn, wenn es doch mal so weit kommt?
Bei Sonnenbrand in Thailand auf jeden Fall zur Aloe Vera Massage.
Genau, in Thailand kann man Aloe Vera kaufen, die gekühlt lagern und dann auf den Körper schmieren. Das ist super erfrischend.
Generell sollte man ja bei Sonnenbrand sehr viel kühlen und auch viel trinken, weil Sonnenbrand dem Körper Flüssigkeit entzieht.
Und auch bei Sonnenbrand unbedingt die Sonne meiden, um die Haut nicht noch mehr zu schädigen.
Ja, unbedingt. Und bei Sonnenallergie, da hilft dann entweder Antihistamincreme oder Gel oder auch Antihistamintabletten. Wenn man vorher schon weiß, dass man zu Sonnenallergie neigt, dann macht es Sinn, vor dem Thailandurlaub vielleicht mit einem Hausarzt abzusprechen, ob man den Körper vorab langsam an die Sonne gewöhnen kann. Da kann man dann Beta-Carotin oder Calciumpräparate nehmen und man kann dann eben auch schon die passenden Cremes in die Reiseapotheke stecken.
Noch eine Frage zum Schluss, die immer wieder mal auftaucht. Wie viel Sonnencreme braucht ihr denn für 3 Wochen Thailand?
Boah, ich finde, das ist echt eine schwer zu beantwortende Frage. Wir brauchen zum Beispiel viel mehr, wenn wir auf Inseln sind, in Städten, in denen wir nicht den ganzen Tag am Strand oder Pool abhängen und entsprechend auch mehr als nur Schwimmkleidung anhaben. Achten wir zwar auch auf den Sonnenschutz, aber allein durch die bekleideten Stellen brauchen wir viel weniger Sonnencreme. Beim Kind ist es jetzt vermutlich nicht so eine riesige Menge, aber bei uns Erwachsenen macht es schon einen großen Unterschied. Im Internet gibt es ja auch diesen Rechner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da kann man eingeben, wie lang man unterwegs ist, wie groß, wie schwer man ist und welche Kleidung man trägt. Also zum Beispiel Badeanzug oder lange Hose. Und dann wird ausgerechnet, wie viel Sonnencreme man vermutlich brauchen wird. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und da kommt echt eine riesige Menge raus.
Ich habe den Rechner auch schon mal ausprobiert, nachdem der bei uns in der WhatsApp-Community gepostet wurde. Die Menge, die dabei rauskommt, die ist ja wirklich utopisch groß. Da würde bei mir quasi ein Koffer nur für Sonnenschutz draufgehen.
Deswegen nach der Ankunft in Bangkok erstmal zur Post. Ich habe auch schon oft gelesen, dass man auch dazu neigt, immer viel zu wenig Sonnencreme zu benutzen. Vielleicht erscheint uns deswegen auch die Menge so wahnsinnig hoch. Aber ich handhab's auch pragmatisch und nehme nicht so viel mit, wie da ausgerechnet wird, weil es wirklich wahnsinnig viel ist. Aber halt eben auch nicht nur eine Flasche für 3 Wochen. Und bei den letzten Reisen habe ich mir immer aufgeschrieben, wie viel Sonnencreme wir eingepackt haben, also von der Menge und welcher Lichtschutzfaktor. Und am Schluss habe ich geguckt, wie viel eigentlich noch übrig war. Und das hat mir geholfen, für die nächste Reise auch besser einschätzen zu können, wie viel wir eigentlich verbrauchen.
Das ist ein total guter Tipp. Den werde ich mal klauen. zum Thema nicht nur eine Flasche für 3 Wochen. Also mein Mann und ich hatten, glaube ich, jeder nur eine Flasche für 3 Wochen dabei. Wir hatten aber für beide Kinder irgendwie 3 verschiedene Sonnencremes, weil wir uns zumindest bei der Kleinen noch nicht so sicher waren, ob sie vielleicht ebenfalls Sonnenallergie bekommen wird. Und da wollten wir dann lieber mehr dabei haben und verschiedene Cremes, um das eben vor Ort live ausprobieren zu können.
Apropos kleine Kinder oder Babys, wie war das gleich nochmal? Unter einem Jahr wird ja immer geraten, möglichst keine Sonnencreme zu verwenden. Wie habt ihr das gehandhabt?
Also die Empfehlung von den Kinderärzten, Dermatologen und von der WHO ist ja, dass Babys unter einem Jahr eigentlich überhaupt nicht in die direkte Sonne sollten. Und auch Sonnencreme sollte möglichst vermieden werden, weil Babys eben eine extrem empfindliche, durchlässige Haut haben und alles an chemischen Filtern, Parfum und so weiter könnte dann Reizungen hervorrufen oder sogar in den Körper gelangen. Bei Babys sagt man, wenn Sonnencreme, dann mineralisch, weil die eben ja nur auf der Haut aufliegt und am besten auch parfümfrei. Es gibt da ganz tolle von Pedi Protect, die immer empfohlen werden und ansonsten eben lieber auf UV-Kleidung setzen.
Ich glaube, wir sind durch mit allen Sachen, die wir sagen wollten, oder?
Ja.
Das war unser Deep Dive in Sachen Sonnenschutz für Kinder in Thailand. Ob UV-Shirts, Sonnenhut mit Nackenschutz oder der allseits beliebte Schattenplatz unterm Baum. Auf jeden Fall seid ihr jetzt bestens gewappnet für die Tropensonne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, ihr konntet ein paar praktische Tipps mitnehmen und fühlt euch ein Stückchen sicherer für den nächsten Familienurlaub in Thailand.
Wir werden euch auf Instagram dann noch passend zur aktuellen Folge eine kleine Übersicht mit unseren liebsten Sonnenschutzprodukten und praktischen Tipps zusammenstellen. Und jetzt seid ihr dran. Wie handhabt ihr das denn mit dem Sonnenschutz auf Reisen? Was hat bei euch gut funktioniert und was überhaupt nicht? Schreibt uns doch gerne in die Kommentare auf Instagram. Wir sind super gespannt auf eure Erfahrungen.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, schenkt uns ein paar Sterne auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Oder empfiehlt uns weiter an andere reiselustige Eltern.
Dann war's das für heute.
Danke fürs Zuhören.
Sawadika.
Kopfhörer auf und los geht's. Abonniert jetzt Schnuller Strand und Sticky Rice und los geht's ins Abenteuer Thailand mit Kind.
Wuhu!